Liebe Geschwister, der Text der heutigen Predigt ist in dem Brief von Paulus an die Epheser, Kapitel 6. Und wir lesen die Verse 1 bis 9. Das ist vielleicht aus Sicht einiger unter uns ein bisschen viel für die heutige Predigt, aber ich verspreche euch, dass wir nochmal auf diese Themen, wie zum Beispiel Verhalten in der Ehe oder Kindererziehung, noch tiefer eingehen werden in der Zukunft. Es soll heute nur ein Überblick sein. Ich möchte die Stelle lesen, die wir heute betrachten wollen. Epheser Kapitel 6, die Verse 1 bis 9. Wir achten auf das unfehlbare Wort Gottes. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Und ihr Väter, reißt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren mit Furcht und Zittern, in Einfalt eures Herzens als dem Christus. Nicht mit Augendienerei, um Menschen zu gefallen, sondern als Knechte des Christus, die den Willen Gottes von Herzen tun. Dient mit gutem Willen dem Herrn und nicht den Menschen. Da ihr wisst, was ein jeder Gutes tun wird, das wird er von dem Herrn empfangen, er sei ein Sklave oder ein Freier. Und ihr Herren, tut dasselbe ihnen gegenüber und lasst das drohen, da ihr wisst, dass auch euer eigener Herr im Himmel ist und dass es bei ihm kein Ansehen der Person gibt. Soweit. Wir wollen noch beten und bleiben dabei sitzen. Herr unser Gott, dein Wort ist die Wahrheit. Öffne unsere Augen, dass wir den Wert dieser Worte erkennen, schätzen. Lass uns wirklich verstehen, was du uns sagen möchtest und was wir auch anwenden sollen. Wir bitten dich im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.
Amen.
Im zweiten Teil des Epheserbriefes fordert uns Paulus auf, der Berufung würdig zu leben, zu der wir berufen worden sind. Motivation für das, was wir tun, soll immer mit dieser Berufung zu tun haben. Damit meint er auch den Ruf, den wir bekommen haben, den Ruf, der auch zu unserem Heil geführt hat in Jesus Christus. Die Einhaltung dieses Gebots, so zu leben, wie es Gott gefällt, gilt nicht nur für das Leben in der Gemeinde. Wir sind nicht nur am Sonntag Christen, sondern wir sollen auch Christen zu Hause sein. Und wir sollen auch Christen in der Arbeitswelt sein und uns als Christen verhalten. Am Ende vom Kapitel 5 und am Anfang von Kapitel 6 gibt Paulus konkrete Anweisung zum Verhalten, dass Gläubige in ihren eigenen Familien, in ihren eigenen Haushalten an den Tag legen sollten. Und das Schlüsselwort in seiner Argumentation, das haben wir gesehen, das Schlüsselwort ist Unterordnung. Er sagt, ordnet euch einander unter. Auch wenn er in Vers 21 von Kapitel 5 sagt, ordnet euch einander unter, darf diese Anweisung nicht im Sinne einer Gleichberechtigung verstanden werden. Paulus sagt hier nicht, dass wir uns jedem Einzelnen in der Gemeinde, also dass jeder verpflichtet ist, sich jedem anderen zu unterordnen. Das ist nicht genau, was er meint. Paulus meint eine Unterordnung unter die von Gott eingesetzten Autoritäten. und die von ihm in der Gesellschaft geschaffene Ordnung. Es geht darum, dass wir Gottes Ordnung verstehen, betrachten und uns dieser Ordnung, die er schon von der Schöpfung auch errichtet hat. Paulus sagt zum Beispiel nicht, dass auch Ehemänner sich ihren Frauen unterordnen sollen. Das sagt er nicht. Er sagt auch nicht, dass Väter sich ihren Kindern unterordnen sollen. Ich mache so einen kleinen Exkurs. Ein Pastor berichtet, dass er einmal von einer Frau seiner Gemeinde angerufen wurde und die Frau sagte: Pastor, meine Tochter, die kommt nicht mehr in die Gemeinde, sie will lieber in eine andere Gemeinde gehen, aber ich mache mir schon ein bisschen Sorgen, weil diese Gemeinde ist nicht unbedingt ein gutes biblisches Vorbild. Die Tochter war 14-jährig und der Pastor sagt: Ja, aber wie ist 14-jährig, wie kommt sie denn dahin? Und dann sagt die Mutter: Ja, ich muss sie dahin fahren. Und der Apostel antwortet: Tun Sie das nicht mehr. Kinder müssen sich ihren Eltern unterordnen und nicht das Gegenteil, umgekehrt. Wir leben in einer Gesellschaft, wo Kinder oft kleine Könige sind. Das ist nicht, was die Bibel sagt über das Verhalten von Kindern. Die Bibel sagt auch nicht, dass Ehemänner sich ihren Frauen unterordnen sollen. Sie sagt, dass Ehemänner ihre Frauen lieben sollen, auch Opfer für ihre Frauen bringen sollen. Und dass die Eltern ihre Kinder nach Gottes Prinzipien erziehen sollen. Und wir werden sehen, was das bedeutet, Kinder nach Gottes Prinzipien zu erziehen. Paulus spricht auch nicht von diesen Dingen als eine mögliche Alternative. Er sagt nicht, also wenn ihr das tut, es wäre wirklich eine gute Sache. Sondern er spricht davon als eine Pflicht. Es gibt keine Alternative. Wer das nicht hören will, widersetzt sich nicht Menschen, sondern Gott selbst und wird ihm auch Rechenschaft ablegen müssen. Das letzte Mal haben wir uns mit gläubigen Eheleuten befasst, also Verhalten von gläubigen Menschen in der Ehe. Heute schauen wir uns an, was Paulus Eltern und Kindern, Herren und Sklaven sagt. Es geht zunächst um den Gehorsam der Kinder gegenüber ihren Eltern. Vers 1: Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist Recht. Eine christliche Familie muss sich durch den Gehorsam der Kinder gegenüber ihren Eltern auszeichnen. Ich wiederhole, eine christliche Familie soll sich in der Umgebung durch den Gehorsam der Kinder gegenüber ihren Eltern auszeichnen. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die Menschen der Welt sehen, dass Christen darin kein Vorbild sind. Das griechische Wort für Kind ist hier das Wort auf Griechisch Technon. Technon bezeichnet ein oft noch sehr kleines Kind. Paulus spricht möglicherweise hier von gewissen Teenager, aber er spricht auch von kleineren Kindern. Also zumindest kleinere Kinder fallen auch unter die Kategorie Technon runter. Und Kinder, das sind Kinder, die unter der Obhut ihrer Eltern leben, für die die Eltern verantwortlich sind. In der römischen Gesellschaft ist es sehr wichtig zu wissen, dass Kinder kein Mitspracherecht hatten. Kinder hatten keinen besseren sozialen Status als Sklaven in den Familien. Sie wurden geliebt, aber sie durften sich wirklich manchmal sklavisch und ohne Diskussion unterordnen. Oft wurde von ihnen blinden Gehorsam verlangt, ohne Erklärung, warum sie gewisse Dinge tun sollten. Und Paulus geht davon aus, dass die Kinder von Gläubigen unter dem heiligmachenden Einfluss ihre Eltern stehen und sich ihren Glauben anschließen. Das ist sehr wichtig. Paulus spricht hier nicht von irgendwelchen Kindern. Er spricht von Kindern von Gläubigen. Und er ist sich davon bewusst, dass der Heilige Geist bei diesen Kindern am Wirken ist. Oft betrachten viele Christen ihre Kinder als ungläubig. Das ist nicht, was die Bibel lehrt. Kinder sind vielleicht noch nicht wiedergeboren, aber sie stehen unter einem heiligen Einfluss von ihren Eltern und auch von dem Heiligen Geist, wie gesagt. Und die Tatsache, dass er im Herrn sagt hier, er verlangt eine Unterordnung im Herrn, das lässt vermuten, dass er sich an Kindern wenden, die verstehen können, was er sagt. Und Kinder verstehen sehr, sehr schnell, was Sache ist. Schon im sehr frühen Alter können sie verstehen. Stellt sich auch die Frage, ob Paulus von einem gläubigen Kind auch verlangt, auch einem nichtgläubigen Elternteil zu gehorchen. Es ist nicht immer so, dass beide Elternteile gläubig sind. Manchmal ist die Mutter gläubig, der Vater nicht oder umgekehrt. Wie sollen sich Kinder dann verhalten? Der Ausdruck in dem Herrn setzt voraus, dass auch die Eltern gläubig sind. Aber Gehorsam ist auch gegenüber einem ungläubigen Elternteil erforderlich. Insofern, was dieser von seinen Kindern erwartet, auch von Gott gebilligt wird. Gläubige Kinder und auch Ehefrauen sind nicht verpflichtet, Befehle zu befolgen, die gegen Gottes Willen verstoßen. Sie sind in erster Linie vor Gott selbst verantwortlich. Paulus sagt hier, dass es recht ist, seinen Eltern zu gehorchen, weil dies eines der 10 Gebote ist. Er zitiert ihr wahrscheinlich aus 5. Buch Mose das 5. Gebot. Das Gebot lautet, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Das erste, was wir entgegen vielleicht der Meinung vieler heutigen Christen hier festhalten wollen, ist die Tatsache, dass das Moralgesetz, damit meine ich die 10 Gebote zum Beispiel, für Christen nach wie vor in Kraft ist oder sind. Weil viele Christen sagen heute, weil sie lesen, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, bedeutet, wir sind nicht mehr gegenüber den 10 Geboten verpflichtet. Das ist falsch. Das Moralgesetz, das moralische Gesetz ist immer noch in Kraft. Gewiss rechtfertigt uns die Befolgung von den Geboten Gottes nicht vor Gott. Das ist nicht der Grund, warum wir gerettet werden, weil wir gehorsam sind. Nein, wir sind durch das Werk unseres Herrn Jesus gerettet und gerechtfertigt, durch den Glauben allein. Aber das Gesetz bleibt eine Pflicht, die wir haben gegenüber dem Herrn, der uns gerettet hat. Wir gehorchen dem Herrn, weil er uns gerettet hat. Und dieser Herr erwartet unsere Dankbarkeit. Jesus hat selbst gesagt, wer mich liebt, wird meine Gebote halten. Viele sagen, es sind nicht die gleichen Gebote wie die 10 Gebote. Aber Jesus meint sicherlich auch Prinzipien, die er seinen Jüngern beigebracht hat, die sehr wohl mit den Geboten Gottes im Alten Testament zu tun haben. Interessant ist auch, dass Paulus hier im Brief, in dem Brief an die Kolosser, wir haben eine Parallelstelle im Kolosserbrief, Kapitel 3 hauptsächlich, im Vers 20 sagt, dass es dem Herrn gefällt, wenn man seinen Eltern gehorcht. Das ist dem Herrn wohlgefällig, lesen wir. Eine Frage stellt sich an der Stelle, warum sagt Paulus hier, dass das 5. Gebot des Gesetzes das erste Gebot ist, das Kinder befolgen müssen? Es wurde mehreren Erklärungen dafür gegeben. Ich möchte darauf nicht eingehen. Die wahrscheinlichste dieser Erklärung ist, dass Paulus den Schwerpunkt auf die Verheißung legt, die hier gegeben wird, die mit diesem Gebot auch verbunden ist. Es ist nämlich das erste Gebot der 10 Gebote mit einer positiven Verheißung. Und diese positive Verheißung ist ein erfülltes und langes Leben in dem gelobten Land. Es ist auch interessant festzustellen, dass Paulus hier das Wort Land, weil im Alten Testament, sowohl im 2. Buch Mose als auch im 5. Buch Mose, ging es um das gelobte Land, das verheißene Land, das Land, das Israel verheißen wurde. Aber hier ersetzt Paulus das Wort Land, gelobte Land, durch das Wort Erde. Im Kontext des Alten Testaments war das Vorrecht der Israeliten, dauerhaft im gelobten Land zu leben, vom Gehorsam gegenüber Gottes Geboten abhängig. Gott hat nicht gesagt, egal was ihr tut, habt ihr dieses Land als Eigentum. Er hat gesagt, ihr dürft den Aufenthalt in diesem Land so lange genießen, wie ihr gehorsam seid. Und der Gehorsam gegenüber Gottes Geboten war von Dingen abhängig, die die Eltern ihren Kindern beibringen mussten. Deshalb finden wir zum Beispiel im 5. Buch Mose, Kapitel 6, die Anweisung an die Eltern, die Gebote des Herrn den Kindern beizubringen. Diese Unterweisung war wesentlich und garantierte auch, dass die Kinder auch gehorchen würden und dass sie das Privileg hätten, auch in diesem Land zu bleiben. Wir sehen, wie wichtig dieser Zusammenhang ist. Was impliziert aber auch für uns, was Paulus hier sagt? Zunächst einmal ist darin eine Garantie für Glück und ein langes Leben für denjenigen zu sehen, der dieses Gebot befolgt. Und es ist auch wichtig, hier sich davor zu hüten, diese Verheißung zu vergeistlichen. Wenn Paulus sagt, du Kinder, wenn ihr eure Eltern gehorchen, dann werdet ihr langes Leben haben. Paulus meint nicht, ihr werdet ewiges Leben haben. Er meint, ihr werdet in diesem irdischen Leben Segen von Gott empfangen. Es ist wichtig, dass wir als Christen auch sehen, dass Gott uns nicht nur geistlich segnet, auch manchmal auch materiell durch Gesundheit und ein langes Leben, durch Erfolg. Und dafür müssen wir ihm auch danken. Außerdem ist der Gehorsam der Kinder gegenüber ihren Eltern nur möglich, wenn diese, die Eltern, sich bemühen, ihnen den Willen Gottes zu vermitteln. Wir können nicht von unseren Kindern verlangen, dass sie gehorsam sind, wenn wir ihnen nicht beibringen, was Gott über Gehorsam sagt. Das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Wie gesagt, in der römischen Gesellschaft war der Gehorsam der Kinder irgendwas, was nicht damit zu tun hatte. Es ist nicht, was Paulus hier uns sagen möchte. Und das führt uns zu dem nächsten Punkt in Paulus' Argumentation, wo es um die korrekte Erziehungsmethode geht, Vers 4. Und ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Was ist hier gemeint? Erstens schließt die Tatsache, dass nur Väter hier erwähnt werden, nicht aus, dass die Ermahnung auch an Mütter gerichtet ist. Erziehung ist nämlich eine gemeinsame Verantwortung der Eltern. Es ist sehr wichtig, dass sowohl der Vater und die Mutter sich einigen über die Erziehung der Kinder, dass sie nicht unterschiedliche Meinungen haben. Sonst wird das Kind sie völlig ausspielen. Aber Paulus geht davon aus, dass in erster Linie die Väter dafür verantwortlich sind, schwierige Kinder zu disziplinieren. Das ist nicht in erster Linie die Funktion der Mütter. Es ist die Pflicht der Vater, für Disziplin zu sorgen. Paulus' Ermahnung impliziert entweder, dass man hier mit einem rebellischen Kind zu tun hat, oder auch, dass gewisse Eltern zu strenge Erwartungen an ihre Kinder haben und dass diese zu strenge Erwartungen dazu führen, dass das Kind irgendwann rebellisch wird, dass er nicht mehr ertragen kann, dass man auf seine Schulter legt. Was könnte in der Erziehungsmethode der Eltern das Kind zur Verzweiflung bringen? Das ist, was hier gemeint ist, dass man das Kind zur Verzweiflung bringt. Oder auch, wie wir auch im Kolosserbrief lesen, Kapitel 3, Vers 21, dass wir das Kind entmutigen. Wahrscheinlich liegt es an einer zu strengen Lebensdisziplin, deren Ziel das Kind nicht versteht. Habt ihr gemerkt, oft stellen Kinder in Frage, was die Eltern wollen, weil sie das Ziel dieser Erziehungsmaßnahme nicht verstehen. Ja? Fragen, warum soll ich das tun? Und das ist natürlich problematischer, dass diese Erziehungsmethode, diese strikte Erziehungsmethode der Eltern, das Kind daran hindern zu begreifen, dass der Christ von Gott geliebt ist und unter seine Gnade lebt. Es kann zu einer übertriebenen Gesetzlichkeit führen und das Kind versteht die Gnade Gottes nicht mehr. Er versteht nicht mehr, dass Gott ein Gott der Liebe ist, weil er sieht in seinen Eltern Repräsentanten von Gottes Autorität. Das ist ein großes Problem. Die Methode, die Paulus empfiehlt, sieht vor, dass sein Kind, wie er sagt, in der Zucht und in der Ermahnung des Herrn aufgezogen wird. Beachten wir zunächst, dass Paulus hier nicht sagt, der Vater habe immer Recht, weil er eine unbestreitbare Autorität besitzt. Das war der Fall in der römischen Gesellschaft. Der Vater, der Pater Familias, hatte immer Recht. Seine Autorität war unangefochten. Paulus sagt das hier nicht. Vielmehr betont er, dass der Vater dieser von Gott gegebenen Autorität, Autorität in der Bibel ist immer eine abgeleitete Autorität. Derjenige, der letztendlich die Autorität hat, ist Gott und Gott allein. Deshalb ist es auch wichtig zu prüfen, dass diese Autorität korrekt ausgeübt wird. Es sei denn vom Staat oder von Autoritätsträgern in der Gesellschaft, von Arbeitgebern und auch in der Familie. Und Paulus betont hier, dass der Vater dieser von Gott gegebene Autorität durch Weisheit und Sanftmut in seiner Erziehung auch gerecht werden muss. Zwei wichtige Begriffe, Weisheit in der Erziehung und Sanftmut oder Liebe. Was bedeuten diese Begriffe hier von Vers 4? Zucht und Ermahnung des Herrn. Zunächst das Wort Zucht. Das griechische Wort für das Wort Zucht ist das Wort Paideia, aus dem unser Wort Pädagogik hervorgegangen ist. Paideia, Pädagogik. Man könnte das auch so übersetzen. Wobei hier der Schwerpunkt auf etwas anderes liegt. Wir werden mal sehen. Das ist eine ziemlich strenge Pädagogik, die ja gemeint ist. Das Wort für Ermahnung ist das Wort Nuthesia und kommt von Nuss. Und Nuss bedeutet nicht Nuss, so wie die Frucht, die wir kennen, sondern Nuss auf Griechisch bedeutet Verstand, Geist. Das hat mit dem Intellekt zu tun. Und das Wort Nuthesia hat sehr viel mit Verstand zu tun. Es handelt sich hier um einen geduldigen und beständigen Dialog. Ich habe in ein Wörterbuch der griechischen Sprachen gesucht, was ist die genaue Bedeutung, sowohl in der Bibel als auch in der griechischen Literatur. Was bedeutet das? Gemeint ist ein geduldiger und beständiger Dialog, der darauf abzielt, den Geist, den Verstand und den Willen des Kindes zu formen. Das ist echte Pädagogik, obwohl Pädagogik hat jetzt nicht mit Nuthesia zu tun, wie gesagt. Schauen wir uns nun, ob diese Kinder auch an anderen Stellen im Neuen Testament vorkommen. Das ist immer wichtig. Deshalb ist es auch wichtig, manchmal zu gucken, was steht im Urtext. Ne? Wo tauchen diese Begriffe auf im Neuen Testament? Das Wort Paideia für diese Pädagogik, also was hier auch Zucht übersetzt wird, was auch richtig ist. Ich denke, der Begriff Zucht entspricht besser dem Sinn des griechischen Wortes hier. Dieses Wort kommt beispielsweise im Hebräer Kapitel 12, die Verse 4 bis 11 vor. Ich möchte diese Stelle lesen. Hebräer 12, die Verse 4 bis 11. Hebräer 12, 4 bis 11. Der Autor ist unbekannt. Viele denken, das ist Paulus, aber muss nicht sein. Also der Autor des Hebräerbriefs spricht zu jüdischen Christen, die in der Verfolgung leben, die es schwer haben. Sie stehen in der Anfechtung und sie fragen sich, warum lässt Gott das zu, dass wir so leiden müssen? Ich lese diesen Text. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Und ihr habt das Trostwort vergessen, das zu euch als zu Söhnen spricht. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn, das ist genau das Wort hier, die Züchtigung des Herrn, und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Das war üblich damals in der Gesellschaft, vielleicht nicht mehr heute, aber damals zumindest war das üblich. Und hier ist die Rede von körperlicher Züchtigung, was heute verboten ist. Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Zudem hatten wir ja unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen. Sollten wir uns da nicht vielmehr dem Vater der Geister unterwerfen und leben? Denn jene haben uns für wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen richtig erschien. Er aber, Gott, züchtigt uns zu unserem Besten, damit wir seine Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Also die Zucht, von der die Rede ist, ist eine Erziehung, eine erziehende Maßnahme, die ein Ziel hat. Und dieses Ziel ist ein gutes Ziel. Und der Verfasser des Hebräerbriefes zitiert hier in den Versen 5 und 6 in Hebräer 12 eine Stelle aus Sprüche 3, die Verse 11 und 12, wo es heißt, dass der Herr diejenigen zurechtweist, die er liebt, wie ein Vater sein geliebtes Kind zurechtweist. Ja, was heißt das? Dieser Text legt nahe, dass in Grenzfällen, eine bestimmte Form der Züchtigung, die auch körperliche Natur sein kann, notwendig ist, dass diese jedoch immer verhältnismäßig sein und mit Liebe erfolgen muss. Und ich betone hier das Wort Liebe. Die Liebe soll der Antrieb dieser Züchtigung sein. Die Bestrafung muss manchmal zum Wohle des Kindes erfolgen und nicht, um zu zeigen, wer hier der Stärkere ist. Viele Eltern, indem sie ihre Kinder züchtigen, wollen zeigen, den Kindern zeigen, wer der Stärkere ist. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Ja, das andere Wort, das wir auch hier haben, Ermahnung, ist das Wort Nuthesia, taucht zum Beispiel in 1. Korinther 10 auf, wo Paulus sagt, dass das, was das Volk Israel in der Geschichte, in der Heilsgeschichte widerfahren ist, als Warnung niedergeschrieben wurde. Warnung für wen? Für uns. Das, was wir in der Bibel finden, was Israel widerfahren ist, dient als Warnung für uns, damit wir aus diesen Vorbildern lernen. Und wir finden das Wort auch in Titus Kapitel 3, Vers 10, wo Paulus den Titus die Anweisung gibt, diejenigen zu warnen, die in der Gemeinde Spaltung verursachen. Die streitsüchtigen Menschen, die aufgrund ihres unvernünftigen Verhaltens dazu führen können, dass die Gemeinde sich spaltet. Er sagt, Titus warne solche Menschen. Und das ist dieses Wort hier. Aber es setzt trotzdem vor, dass ein Dialog auch mit diesen Menschen geführt wird. Dass man nicht sofort mit Härte interveniert, sondern dass man in Dialog bleibt und ihnen und sie immer wieder warnt mit Argumenten. Das heißt, wir müssen immer begründen, was wir denken. Es muss immer eine biblische Grundlage haben. Und darum geht es hier mit dieser Ermahnung. Ermahnung basiert immer auf der Bibel und nicht, weil wir denken, dass es das Richtige ist, was wir sagen. Und weil wir die Autorität haben, das zu sagen. Und es kann so weit gehen, sagt Paulus, dass wenn die Menschen sich nicht unterordnen, dass man sie aus der Gemeinde ausschließen soll. Es soll ihnen als Warnung dienen. Wir sehen, dass diese Warnung nicht ohne Folge bleiben muss. Und das ist auch wichtig in der Erziehung der Kinder, dass unsere Warnung nicht ohne Folgen bleibt. Sonst wird das Kind sehr schnell merken, was meine Eltern sagen, ist schön und gut. Aber wenn es keine Folgen hat, dann werde ich mich nicht darunter beugen. Also der Gedanke hinter diesem Wort Ermahnung ist in den beiden Fällen, die wir gesehen haben, in 1. Korinther 10 und Titus 3, dass man jemanden geduldig, also mit Geduld, mit Argumentation, aber auch Konsequenz auf die Folgen seines Handelns hinweisen muss. Das Kind bestimmte unerlaubte Dinge tut. Man muss das Kind warnen, das, was du tust, wird auch Folgen haben. Und damit sind nicht die Folgen, also die mit der Erziehung zu tun haben. Wenn du das machst, irgendwann kriegst du richtig auf den Popo, sondern die Folgen für sein Leben. Das im besten Beispiel haben wir zum Beispiel in den Sprüchen. Wir haben sehr viele Anweisungen, nützliche Anweisungen an die Kinder. Ein falsches Verhalten kann wirklich im Leben dauerhafte Folgen haben. Dies kann anhand von Beispielen aus der Heiligen Schrift geschehen. Und das empfehle, das Buch der Sprüche zu lesen, das eine unerschöpfliche Quelle guter Ratschläge ist für die Erziehung. Ein Kind von Gläubigen muss zum Beispiel verstehen, dass seine Entscheidung entweder positive oder negative Folgen haben werden. Wenn er sich richtig verhält, wird es positive Folgen haben. Wenn er sich falsch verhält, wird es negative Folgen haben. Und das ist das Wichtige. Das Kind kann es verstehen, weil wir gesehen haben, dass dieses Kind in einem gläubigen Haushalt unter dem Segen des Gnadenbundes ist und der Heilige Geist in diesem Kind wirkt. Paulus sagt immer, dass die Eltern einen heiligenden oder heiligmachenden Einfluss auf ihre Kinder haben. Damit meint er, dass durch das Verhalten und durch die Argumentation der Eltern der Heilige Geist selbst in dem Herzen der Kinder wirkt. Wir kommen jetzt zum nächsten Thema und wie gesagt, wir werden nochmal über dieses Thema der Erziehung in einer weiteren Predigt auch reden. Paulus sagt in Vers 5, ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens als dem Christus. Wenn Paulus hier von Knechten spricht oder von Sklaven, das ist das Wort Doulos, meint er damit die Diener, die in einem Haus von Gläubigen leben. Damals war das auch so, dass die Diener, die Sklaven, zu dem Haushalt gehört haben. Und Paulus spricht deshalb nicht über die Beziehung in der Arbeitswelt im Allgemeinen. Das ist nicht hier das, was er in erster Linie als Ziel hat. Wir können jedoch bestimmte Grundsätze auf die heutige Arbeitswelt anwenden, auch wenn es keine Sklaven mehr gibt in unserer Gesellschaft. Man muss wissen, dass in der Antike die große Mehrheit der Arbeiter Sklaven war. Ich sage es, die große Mehrheit der Arbeiter, der Menschen, die eine Arbeit verrichtet haben, waren damals Sklaven. Und das hat alle Berufsgruppen betroffen. Es gab sogar Ärzte, Verwalter, Buchhalter und Lehrer, die Sklaven waren. Man wurde zum Sklaven durch Kriege. Männer wurden getötet im Krieg und ihre Frauen und Kinder wurden verkauft und versklavt. Oder schuldhafte Bürger geraten oft in die Sklaverei, weil sie nicht mehr ihre Schuld begleichen konnten. Oft wurden auch ihre Kinder verkauft. Kinder von Sklaven galten automatisch als Sklaven. Es gibt Kinder, die als Sklaven geboren wurden. Und so versteht man, warum es auch in der römischen Gesellschaft so viele Sklaven gab. Und dieses System war sehr hilfreich. Es brachte enorme wirtschaftliche Vorteile mit sich. Heutzutage könnte man sehr viele Probleme in der Wirtschaft lösen, indem man die Leute nicht mehr bezahlt. Verstehen auch, warum es sehr einfach, nicht so einfach war für die Menschen in den USA zu akzeptieren, dass die Sklaverei abgeschafft wurde. Und übrigens, die Leute, die dazu beigetragen haben, in den USA zumindest, dass die Sklaverei abgeschafft wurde, waren Christen. Ich denke an David Wilberforce, der ein Befürworter der Abschaffung der Sklaverei war. In der damaligen Gesellschaft galten Sklaven rechtlich als Eigentum, als Sachen und besaßen kaum Rechte. Ihre Lebensbedingungen hingen weitgehend von ihrem Umfeld ab. Einige Sklaven hatten das Glück, liebevolle Herren zu haben, die ihnen viel Freiheit gewährt haben. Andere wiederum hatten böse Herren, die sie misshandelten, die Frauen sexuell ausbeuteten und in manchen Fällen sogar töteten. Es ist erst später, dass bestimmte Rechte eingeführt wurden zum Schutz der Sklaven. Und aufgrund der Bedeutung der Sklaverei bestanden viele Christengemeinden hauptsächlich aus Sklaven. Vor allem in großen Städten. Und viele dieser Sklaven wurden Christen, weil der christliche Glaube ihnen Würde, Gleichheit vor Gott und eine solidarische Gemeinschaft bot, im Gegensatz zu ihrem niedrigen sozialen Status. Und wir haben mal Geschwister aus Indien hier. In Indien gibt es ein Kastensystem und viele, viele Christen gehören den niedrigeren Kasten, weil sie merken, im Christentum ist was anderes als in diesem System. Ich habe Rechte, ich werde geliebt, ich werde anerkannt. Viele der Menschen damals, die zu Christen wurden, waren Sklaven. Also Gott hat diese Situation genutzt, um Menschen zum Glauben zu führen. Ein negativer Aspekt war natürlich, dass Sklaven die Güte und die Langmut ihrer gläubigen Herren unter dem Vorwand missbrauchen konnten, dass sie vor Gott Geschwister waren. Es ist natürlich schwer für einen Sklave, der einen gläubigen Herrn hat, zu sagen, okay, wir sind Geschwister im Herrn, ich muss mir nicht unterordnen. Ja? Und Paulus sagt, dass dies nicht so sein darf. Sklaven müssen ihren Herrn gehorchen und ihnen große Ehrfurcht erweisen. Und es ist auch heute der Fall, dass man, wenn man in einer christlichen Umgebung arbeitet, dass der Arbeitgeber ein Christ ist oder dass man ja, in einem Umfeld arbeitet, wo viele Christen sind, dass man sich gewisse Freiheit erlaubt. Ja? Ich darf auch schwänzen, ich darf mir gewisse Dinge erlauben, wir sind alle Christen, ne? Soll vergeben werden. Paulus sagt, nein. Gläubige Sklaven müssen ihren gläubigen Herren große Ehrfurcht erweisen. Und er sagt hier, sie sollen das sogar mit Furcht und Zittern. Und das Wort Furcht auf Griechisch ist das Wort, was unserem Wort Phobie aus dem unserem Wort Phobie entstanden ist. Wir können uns fragen, wie Paulus eine solche Haltung verlangen kann, wenn diese Menschen doch Brüder in Christus sind. Warum verlangt er das? Das Neue Testament stellt die Sklaverei nie in Frage. Nicht, weil Gott sie rechtfertigen würde, sondern weil er von uns erwartet wird, dass wir Gott verherrlichen. Egal in welcher Situation wir uns befinden. Tatsache, dass es Sklaverei gibt, dass ich ein Sklave bin oder dass ich benachteiligt werde, ist kein Grund, von unserer Pflicht gegenüber Gott zu befreien. Gott möchte, dass wir ihn verherrlichen, dass wir ihm die Ehre geben, egal wie es uns geht, egal wie wir uns fühlen. In 1. Korinther 7, Vers 21 sagt Paulus zum Beispiel zu denen, die Sklaven sind, bist du Sklave, als Sklave berufen worden, so sei deshalb ohne Sorgen. Wenn du aber auch frei werden kannst, so benutze es lieber. Also wenn du dich davon befreien kannst, nutze es. Aber wenn du Sklave bist, keine Sorgen. Gott kann dich auch in diesem Zustand sehr gut gebrauchen. Und Paulus fügt hinzu, dass Sklaven ihren Herrn in Einfalt ihres Herzens gehorchen sollen. Das griechische Wort für Einfalt drückt Aufrichtigkeit und sogar Freigebigkeit aus. Es ist so, als ob Paulus sagen würde, tut mehr als das, was von euch verlangt wird. Ja, ihr habt den Eindruck, ihr werdet ausgebeutet, man verlangt sehr viel von euch. Tut noch mehr als das, was verlangt wird. Warum? Weil indem ihr das tut, indem ihr euren Herrn dient, dient ihr auch dem Herrn Jesus selbst. Paulus sagt, zeigt nicht nur Eifer, wenn ihr gesehen werdet, das ist der Ausdruck, wo er sagt, nicht mit Augendienerei. Ja, was meint er? Er sagt, tut das, was von euch verlangt wird und sogar mehr. Nicht nur, wenn ihr gesehen werdet, sondern auch, wenn euch niemand sieht. Denn einer sieht euch trotzdem. Und das ist Christus. Der Grundsatz, den er in Vers 7 formuliert, ist wichtig und gilt auch für alles, was wir tun. Dient mit gutem Willen dem Herrn und nicht den Menschen. Dient mit gutem Willen dem Herrn und nicht den Menschen. Letztendlich sind wir nicht vom Menschen verantwortlich, sondern von Gott selbst. In allem, was wir tun. In Vers 8 macht Paulus deutlich, dass alles, was wir tun, sei es freiwillig oder unter Zwang, von Gott beurteilt und belohnt werden wird. Er sagt da, ihr wisst, was ein jeder Gutes tun wird, das wird er von dem Herrn empfangen, sei Sklave oder Freier. Aus 2. Korinther 5, Vers 10 geht hervor, dass wann diese Belohnung auch erfolgen wird. Nämlich dann, wenn Christus wiederkommt und die Gemeinde vor seinem Gericht erscheinen muss. Dort sagt Paulus, 2. Korinther 5, Vers 10, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Wichtig, dieser Richterstuhl Christi hat nichts mit dem Gericht vom großen weißen Thron zu tun, was wir auch in der Offenbarung gesehen haben. Dort geht es, also bei dem Letzteren, geht es um die Verurteilung der Menschen, die nicht an Gott geglaubt haben. Verurteilung der Gottlosen. Das Gericht Christi, obwohl wir uns vielleicht Schwierigkeiten, ich will nicht darauf eingehen, wann das tatsächlich zeitlich geschehen soll. Ob es einen Unterschied gibt, es ist nicht ganz klar in der Bibel. Einige Christen sehen da Klarheit, ich persönlich nicht. Das Gericht Christi betrifft offensichtlich, nach den Worten Paulus, nur die Gläubigen. Und das Ergebnis dieses Gerichts am Richterstuhl Christi ist eine Belohnung für das, was man getan hat, für die Mühe, die man sich gemacht hat, unabhängig jetzt von dem Heil. Es geht nur um Heiligung hier. Oder an einen Verlust. Keine Verurteilung zur Hölle. Es ist nicht, weil du nicht vorzuweisen hast, dass du in die Hölle geschickt wirst. Es geht nur um einen Lohn. Die Bibel lehrt eindeutig, dass Christen auch belohnt werden sollen für das, was sie getan haben. In Vers 9 wenden sich Paulus schließlich an die Herren und vertritt auch die gleichen Grundsätze, die er bisher auch erläutert hat. Und hier, Herren, tut dasselbe ihnen gegenüber und lasst das drohen, da ihr wisst, dass auch euer eigener Herr im Himmel ist und dass es bei ihm kein Ansehen der Person gibt. Gleiche Grundsätze. Einerseits das, was er den Sklaven gesagt hat, dass sie auch den Willen Gottes von Herzen tun sollen. Das gilt auch für die Herren. Die sollen in der Art, wie sie ihre Sklaven behandeln, auch den Herrn gefallen sollen. Und andererseits das, was er auch vorher gesagt hat, zum Beispiel den Vätern, unterlass Drohungen. Du kommst nicht zu deinem Ziel, indem du Drohungen gebrauchst. Du musst argumentieren, einen Dialog führen, eventuell warnen, aber immer einen Dialog mit Beständigkeit, Liebe und Geduld führen. Ich möchte nur wieder einen Exkurs machen. Wir haben in der Bibel zum Thema Sklaverei einen sehr interessanten Brief, den wir oft übersehen oder nicht lesen. Das ist der Brief von Paulus an Philemon. Da geht es um einen Sklaven namens Onesimus. Onesimus war ein Sklave, sein Name bedeutet nützlich. Der überhaupt nicht nützlich seinem Herrn war. Sein Herr war Philemon, ein Christ aus der Stadt Kolosse. Und Onesimus hatte schnell gemerkt, er war ungläubig, dass sein Herr ein gläubiger Mensch war und dass er gütig war und wahrscheinlich, dass er ihm sehr viel Freiheit erlaubt hat. Und das hat er ausgenutzt, das hat er missbraucht. Wir wissen nicht genau die Umstände, aber wahrscheinlich ist er auch mit dem Geld abgehauen und ist nach Rom gegangen. Aber wie in der Geschichte von Jona kann man Gott nicht entgehen. Oder wie im Psalm 139, egal wo du hingehst, wird Gott immer bei dir sein. Auch wenn du ungehorsam bist. Onesimus ging nach Rom, weil er dachte, oh, das ist die große Stadt. Ja, da kann ich mich wirklich da entfernen. Keiner wird merken mit dem Geld, was ich habe, dass ich ein Sklave bin. Aber dort kam er offensichtlich zum Glauben. Er hatte wahrscheinlich das Evangelium auch in seinem Haushalt gehört, aber ja, Gott wollte, dass er dort zum Glauben kommen sollte. Und dort kam er zum Glauben in eine Gemeinde, die gesagt hat, okay, da ist Paulus zufällig im Gefängnis in Rom, willst du nicht gehen und Paulus dienen? Und Onesimus, der zum Christ geworden war, sagt, gerne will ich Paulus helfen. Ja, das Problem für Onesimus war, dass Paulus seinen Herrn Philemon kannte. Und irgendwann in dem Gespräch ist es dazu gekommen, dass Paulus die Situation erkannt hat. Und das ist der Grund, warum er diesen Brief liest. Und ich empfehle euch, wenn ihr heute Nachmittag am Sonntag nichts zu tun habt, lest diesen Brief. Sehr interessant. Paulus befahl Onesimus, zu seinem Herrn zurückzugehen und alles wieder gut zu machen, was er falsch angerichtet hatte. Und der Brief an die Kolosser zeigt, dass Onesimus mit dem Tychikus, der ein Mitarbeiter Paulus war, tatsächlich nach Kolosse zurückgegangen ist und dort nicht nur den Brief an die Kolosser mitbrachte, sondern auch den Brief an Philemon. Und in diesem Brief bat, und das ist interessant, wie Paulus argumentiert, und wir sehen auch, Paulus öffnet oft sein, also nicht oft, sondern er öffnet manchmal sein Herz auf, das lesen wir in 2. Korinther und auch im Philemon. Und wir sehen, wie das Herz des Paulus war, wie er den Philemon anflehte, diesen Sklaven zu vergeben. Und er sagt, ich bürge für ihn. Empfange diesen Onesimus, als ob ich es wäre. Ob er ein Teil von mir selbst wäre. Ob er mein Sohn wäre. Und wir sehen auch, also wenn ich das lese, sehe ich also, was wirklich die christliche Ethik von der Ethik der damaligen Zeit unterschieden hat. Wir sehen krasse Unterschiede bei diesen Sachen, wie die Christen sich verhalten haben. Welche Liebe sie hatten und wie die Menschen damals sich verhalten haben. Ein solcher Fehler in der damaligen Gesellschaft bedeutet für den Sklaven Tod. Ja, soweit für heute. Die Gebote Gottes, wie wir gesehen haben, sind oft mit Verheißungen verbunden. Zum Beispiel, wir sollen die Gebote Gottes halten, damit wir glücklich in dieser Welt leben. Oder wir sollen die Gebote Gottes halten in dem Wissen, dass wir in der kommenden Welt eine Belohnung erhalten werden. Was die Erziehung unserer Kinder angeht, es mag manchmal sehr mühsam sein, unsere Kinder zu erziehen. Es kann viel Kraft kosten. Oder es kann auch Kraft kosten, jemandem zu gehorchen, für Kinder auch ihren Eltern zu gehorchen. Den Menschen zu gehorchen, denen wir Respekt schulden. Aber wir sollten wissen, dass es niemals vergeblich ist, Gottes Willen zu tun. Indem wir das tun, tun wir Gottes Willen. Und das ist niemals vergeblich, das ist niemals umsonst. Paulus gibt hier kein Patentrezept für die Erziehung der Kinder. Viele lesen viele schlaue Bücher über Erziehung der Kinder und erwarten immer so Methoden, wie man die Kinder erziehen soll. Wir finden das nicht in der Bibel, außer vielleicht, gut, was ich gesagt habe, im Buch der Sprüche. Aber was Paulus hier in seiner Argumentation sagt, ist, dass diejenigen, die Gott gefallen wollen, die das Wort Gottes ernst nehmen, wissen müssen und wissen werden auch, wie sie ihre Kinder erziehen müssen und darin auch erfolgreich tun werden. Also in anderen Worten, wenn du versuchst, Gott zu gefallen, wird Gott dir zeigen, auch wie du dir deine Kinder zu erziehen hast. Und das wird auch mit Erfolg gekrönt werden. Aber Paulus betont auch, dass unser Gehorsam durch den Respekt motiviert sein muss, den wir dem Herrn schulden. Ihm, dem Herrn, dienen wir und er ist ein Herr, der seine treuen Dienern zu belohnen weiß. Amen. Amen.